Von Wirtschaft keinen Schimmer? Ein Podcast der T&D Consulting mit Diplom-Volkswirt René Scholz.
Ja, liebe Freunde unseres kleinen Podcasts, herzlich willkommen zurück. Leider waren wir aufgrund einer Corona-Infektion in den letzten Wochen etwas schwerer daran gehindert, neue Folgen für Sie zu produzieren. Jetzt sind wir aber, Sie hören es vielleicht an der Stimme, mit leichten Spätfolgen wieder zurück. Im Augenblick läuft ja die Fußball-Europameisterschaft der Frauen, die wir so in der Familie und im Team immer gerne anschauen. Und man muss sagen, da wird ein wirklich guter Fußball gespielt. Und ich persönlich kann Einlassungen mancher männlicher, angeblicher Fußballfans überhaupt nicht verstehen, dass die Damen da überhaupt einen gruseligen Fußball spielen, weil sie würden ja sogar gegen irgendwelche B-jugendlichen Männer verlieren. Ja, das liegt aber natürlich nicht daran, dass die Frauen einen schlechteren Fußball spielen, jetzt was die Technik angeht und die Einstellung, sondern die sind da einfach körperlich unterlegen. Ich möchte Sie alle mal sehen, wenn Sie gegen einen ausgebildeten 15- oder 16-jährigen B-jugendlichen Fußballspieler antreten sollen. Ich befürchte, das geht für die meisten dieser wirklich unsäglichen Kommentatoren auch ziemlich in die Hose. Mehr sollte man sich beispielsweise Alex Popp, unsere Mannschaftskapitänin, als Beispiel nehmen, die sich vor dieser Europameisterschaft über ganz, ganz lange Zeit zurückgekämpft hat, um nach einer schweren Verletzung wirklich teilnehmen zu können. Ergebnis: 3 Tore. Ich finde, das ist vorbildlich. Sollte für viele Mädels Ansporn sein, es vielleicht auch mal mit dem Fußballsport zu versuchen. Denn nun sind wir ja kein Sportpodcast, sondern ein Wirtschaftspodcast. Aber im Umfeld dieser Europameisterschaft der Frauen hat sich ja leider wieder das vollkommene wirtschaftliche Unwissen großer Teile der Bevölkerung und leider auch unseres Bundeskanzlers quasi manifestiert. Sie wissen, worauf ich raus will. Natürlich geht es um das Equal Pay im Fußball. Die Frauen im Fußball verlangen vielleicht zu Recht eine höhere Bezahlung. Und einige meinen sogar, dass in den Nationalmannschaften eine gleiche Bezahlung der Frauen wie der Männer erfolgen sollte. Das ist natürlich aus Gerechtigkeitsüberlegungen und aus Grund von Geschlechtergleichheit eine durchaus vernünftige Idee, liegt allerdings, das muss man knallhart sagen, bar jeglicher wirtschaftlicher Realität. Und ich weiß nicht, ob sich unser Bundeskanzler einen Gefallen getan hat, dort seine komplette Unwissenheit einmal zur Schau zu stellen. Nur um eine vielleicht in der Bevölkerung populäre Forderung in den Raum zu stellen. Noch schlimmer sind allerdings die Kommentare, die man von dem ein oder anderen User auf verschiedenen Social-Media-Kanälen dazu lesen kann, die auch von nichts anderem zeugen als kompletter Unwissenheit über Wirtschaft und über Fußball. Und so wollen wir versuchen, in dieser Folge ein bisschen Licht ins Dunkel zu bekommen zu den ganzen wirtschaftlichen Zusammenhängen, die erstens zu diesen exorbitanten Gehältern mancher Spieler führen und vielleicht auch klären, warum im Frauenfußball noch nicht so hohe Gehaltserwartungen zu stellen sind. Starten wir vielleicht zunächst mit einem Blick auf die relativ hohen Beträge, die da im Fußball der Herren bewegt werden. Lionel Messi verdient bei Paris Saint-Germain ungefähr 40 Millionen Euro im Jahr. Das ist ein relativ hoher Betrag. Wenn man dem allerdings gegenüberstellt, dass der Präsident von Paris Saint-Germain ungefähr die Rechnung aufmacht, dass die Verpflichtung von Lionel Messi dem Verein einen zusätzlichen Umsatz von rund 700 Millionen Euro beschert hat, sind das um die Worte von Herrn Ackermann zu benutzen, eigentlich Peanuts. Es wurden etwa 1 Million Trikots mit dem Namen Messi verkauft. Als bekannt wurde, dass Cristiano Ronaldo zurückwechselt zu Manchester United, verkaufte man innerhalb von 12 Stunden Trikots mit der Nummer 7 im Wert von 38 Millionen Euro. Die Investition in derartige Spieler stellt für die meisten Vereine insofern immer ein gutes Geschäft dar, weil die Summe aus Ablösesumme und Gehältern immer kleiner ist als der Absatz an Trikots, den man damit erzielen kann. Und, was man nicht vergessen darf, ein solcher Name bringt natürlich auch neue Sponsoren für den Verein und garantiert ausverkaufte Stadien. Eine der aktivsten Spielerinnen auf Social Media ist Julia Gwin. Ich habe vergeblich versucht, im Internet herauszufinden, wie viel Trikots von ihr verkauft wurden. Vermutlich ist das eine verschwindend geringe Anzahl. Auch Spieler in Deutschland, wie beispielsweise Thomas Müller, sorgen dafür, dass ein Verein wie der FC Bayern einen Haufen Trikots verkauft und eine sehr, sehr starke Marke ist. Thomas Müller ist überall präsent, egal ob Nudeln, Pferdefutter oder beim Dressieren der Hühner im Reitstall seiner Frau. Die Stadien des FC Bayern München und auch des Ballspielvereins vom Borsigplatz sind regelmäßig ausverkauft mit 70, 80 oder fast 90.000 Zuschauern. Zuschauerschnitt in der Männerbundesliga liegt über die letzten 20 Jahre irgendwo zwischen 40 und 50.000 Besuchern, wenn man mal von den letzten 2 Corona-Jahren absieht. Das beste Jahr in der Fußball-Frauen-Bundesliga war die Saison 2011-2012 mit einem Zuschauerschnitt von 1.121. Sie sehen, da besteht ein erheblicher Unterschied. Und selbstverständlich ist es so, wie in jedem Wirtschaftsunternehmen, die Vereine können nur das Geld ausschütten, was irgendwo anders eingenommen wird. Jetzt könnte man sagen, bei großen Vereinen wie dem FC Bayern oder dem FC Barcelona müssten die Männerabteilungen, wenn wir das so nennen wollen, die Frauenabteilungen quersubventionieren. Naja, auch das hat seine Grenzen, denn in den Lizenzierungsverfahren werden die jeweiligen Frauen- und Männermannschaften gesondert betrachtet und Geld hin und her schieben funktioniert da eben nicht so einfach, wie man sich das langläufig vorstellt. Außerdem brauchen die Herrenabteilungen definitiv dieses Geld, um weitere Stars zu verpflichten, um den Umsatz weiter nach oben zu bewegen. Das ist ein Kreislauf, der jedem Wirtschaftler vollkommen klar ist. Es geht an der Stelle einfach nicht anders. Selbstverständlich ist es trotzdem nicht gut, dass Frauen im deutschen Fußball teilweise so wenig verdienen, dass man es, wenn man es auf die Stunden herunterrechnet, nicht einmal auf den Mindestlohn bringt. Insofern sind Forderungen nach einem Mindestlohn im Fußball für Frauen deutlich richtig. Allerdings Equal Pay zu fordern, insbesondere für die Nationalmannschaften, zeugt von mangelnder Kenntnis und mangelndem Wissen über Fußball und Wirtschaft. Denn, wie wir oben gesehen haben, stehen den Ausgaben, die die Vereine haben, im Fußball der Frauen einfach deutlich zu wenig Einnahmen gegenüber. Und da gilt es anzusetzen. Vielleicht war auch das der Grund, warum Oliver Bierhoff, der Direktor der Nationalmannschaften, den Bundeskanzler nach seiner Equal Pay Forderung eingeladen hat, ihm einmal die Zahlen zu zeigen. Vielleicht muss man an dieser Stelle auch noch mit einem anderen Missverständnis aufräumen. Wie ich in einem Tweet lesen musste, fordert ein User Equal Pay, weil die Damen ja genauso wie die Herren das Land vertreten würden. Hier liegt natürlich eine total falsche Auffassung vor, denn sowohl die Herren als auch die Frauennationalmannschaften vertreten nicht die Bundesrepublik Deutschland, sondern den Deutschen Fußballbund, also den Zusammenschluss aller deutschen Fußballvereine. Und die nehmen teil an Meisterschaften, zum Beispiel der UEFA Euro oder der FIFA WM, die veranstaltet werden von den Weltverbänden dieser Sportart. Natürlich wedeln wir alle mit schwarz-rot-goldenen Fahnen und freuen uns. Dennoch vertreten die Spielerinnen und Spieler nicht die Bundesrepublik Deutschland. Sie werden auch nicht aus dem Staatshaushalt bezahlt, sondern von ihren Arbeitgebern, nämlich einerseits ihren Vereinen und im Falle dieser internationalen Turniere vom Deutschen Fußballbund. Und nur der Arbeitgeber zusammen mit dem Arbeitnehmer entscheidet, wer für welches Gehalt arbeitet. Denn auch Fußballspielen ist nichts anderes als Arbeit. Haben es hier in der Regel sogar bei den Profis mit sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen zu tun. Der Bundeskanzler käme ja auch nicht auf die Idee, DHL vorzuschreiben, was männliche und weibliche Packerl-Austragespersonal an Gehalt zu verdienen hat. Fern haben wir es hier wieder mit einer populistisch aufgeladenen Scheindiskussion zu tun, die obendrein der Sache nicht gut tut. Ich selbst bin ja nun nicht nur Ökonom, sondern auch Vater einer Tochter, die auch sportlich aktiv ist, zwar in einer anderen Sportart, aber das sei ja mal dahingestellt. Und natürlich muss für gleiche Leistung bei gleichen finanziellen Möglichkeiten der jeweiligen Arbeitgeber der gleiche Lohn bezahlt werden. Aber davon sind wir im Frauenfußball weit entfernt. Und das wird, wenn sich nicht einiges ändert, in absehbarer Zeit auch so bleiben. Ich möchte Ihnen dazu ein klitzekleines Beispiel aus meiner zugegebenermaßen vielleicht etwas beschränkten Wahrnehmung machen. Mehr Umsatz im Frauenfußball könnte man beispielsweise dadurch generieren, dass mehr Leute zusehen. Das Zusehen vergeht einem aber ab und zu. Denn anstatt vor den Spielen vernünftige Vorberichterstattung zu machen, wo es darum geht, welche Spielerinnen bei welcher Mannschaft welche taktische Ausrichtung haben, wer welche Geschichte auf dem Fußballplatz hat, wer bei welchen Vereinen spielen, welche Taktik durch welche Mannschaften bevorzugt werden und meinetwegen sogar die Lebensgeschichte der Trainerinnen oder Trainer. Das möchte der Fußballfan hören und sehen. Stattdessen wird berichtet über irgendeinen viert- oder fünftklassigen Verein in England, der es nach der Pleite geschafft hat, Equal Pay herzustellen. Allerdings verdienen da die Männer und die Frauen nicht alle gleich viel, sondern gleich wenig. Die ewige Sexismusdebatte wird in aller Breite vor jedem Spiel geführt. Das führt natürlich dazu, dass etliche Zuschauer, die sich Sportberichterstattung wünschen, einfach wegschalten. Und weniger Zuschauer zahlen bedeutet weniger Werbung, bedeutet weniger Sponsoreneinnahmen, bedeutet weniger Präsenz. Und das wiederum bedeutet, es wird am Ende weniger Geld generiert werden, um es an die wirklich toll spielenden Frauen auszuschütten. Insofern stehen die Medien mit ihrer Berichterstattung, die überhaupt nicht mehr den sportlichen Wert des Fußballs herausstellt, sondern das Ganze benutzt, um gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen, die allergrößte Hürde dar, um den Fußball der Frauen umsatzmäßig und gehaltsmäßig nach vorne zu bringen. Das, meine Damen und Herren, finde ich, sollten sich Claudia Neumann und diese ganzen Herren und Damen einmal ganz deutlich überlegen. Selbstverständlich braucht es eine gesellschaftliche Auseinandersetzung über dieses wichtige Thema. Allerdings muss die an Stellen stattfinden, an der sie auch Sinn macht. Wenn ich das im Rahmen einer Sportberichterstattung zu stark tue, vergraule ich die Zuschauer und erweise der Sache einen Bärendienst. Das Beste, was Sie für die Sache tun können, ist, unsere Frauen zu unterstützen und in ein Trikot der Nationalmannschaft zu investieren.